Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
Heute kommt die neue Folge von Queer as Berlin nicht aus dem Studio, sondern aus der Garderobe des Deutschen Theaters. Und das hat natürlich einen Grund, denn heute sprechen wir über Ugly Duckling, ein Stück nach Motiven von Hans-Christian Andersen. Und das Ganze ist, wenn man so will, auch ein bisschen die Geschichte der Drag-Kultur. Darüber werden wir sprechen. Das Stück hatte bereits im April Premiere. Und bevor wir mit Jerome Castell und Judy LaDivina sprechen, die in dem Stück mitspielen, hören wir erstmal einen Ausschnitt aus Ugly Duckling.
Es war einmal ein junges Entlein.
Gleich als es aus dem Ei schlüpfte, sah man, dass dieses Entlein anders war als die anderen.
Ich möchte einen Körper haben wie ihr. Aber ich kann keinen Körper haben wie ihr. Ich möchte dazugehören und ich möchte auch nicht dazugehören.
Was, wenn man merkt, dass man hier nicht richtig ist? Wenn man nicht hierher gehört, sondern an einen ganz anderen Ort.
Ich hatte ständig Angst, entdeckt zu werden, ob ich noch Nagellackreste übrig hätte oder vielleicht Wimpernkleber.
Ich verstehe sowas nicht. Man muss doch wissen, ob man eine Henne ist oder ein Hahn.
When I came out to my mother, I was 16 years old.
Bist du dir sicher?
Ja.
I told her, Mom, I'm gay. She looked at me and said,
dass du damit gegen alle Gesetze der Natur verstößt.
Ich habe mir das doch nicht ausgesucht. Ich kann nur sagen, was ich fühle.
Ich würde beten, dass dieses Gefühl aufhört, und zwar schnell.
Nein, nein, das kann ich nicht.
Dezent ist Schwäche, ich zeig, was ich hab. Ich will mir treu sein und das jeden Tag. Auf meiner Bühne führe ich die Regie. Ich glaub, ne Dame werd ich nie.
Once upon a time, there was a little duckling that was different from all the other ducklings.
Ja, soweit ein kleiner Ausschnitt aus dem Stück Ugly Duckling, das im Deutschen Theater in Berlin läuft. Und ich freue mich jetzt sehr, zwei der Schauspielerinnen zu sprechen, Jerome Castell und Judy LaDivina.
Guten Abend.
Hi.
Und das müssen wir jetzt ein bisschen in zwei Sprachen machen, in Deutsch und Englisch, weil Judy LaDivina kein Deutsch spricht, aber das kriegen wir problemlos hin. Ich würde gerne erstmal fragen, ich habe ja gesagt, das Ganze ist ja so ein bisschen die Geschichte der Drag-Kultur auch, nicht nur. Aber wie habt ihr das Stück entwickelt? Also was war euch bei der Entwicklung des Stücks, oder Bastian Kraft, der Regisseur, der heute leider nicht da sein kann, was war euch wichtig bei der Entwicklung des Stücks?
Er sagte eben, dass er schon ein paar Szenen vorgeschrieben hat, eben nach Hans-Christian Andersen, was er wichtig fand bei den hässlichen Entlein und bei der Meerjungfrau. Und wir hatten selber noch die Möglichkeit, unsere eigenen Ideen einfließen zu lassen, wo wir dachten, das und das wäre vielleicht ein verbindendes Element. Er hatte auch mit uns allen immer im Vorfeld Interviews geführt. Also viele der Sachen, die wir im Stück sagen, sind Originalzitate, die wir in den Interviews hatten. Und das hat er dann eben in Bezug auf Ugly Duckling oder Kleine Meerjungfrau immer in Anschluss gebracht. Also man immer konterkariert, was passiert im Märchen. Und so ist es auch in unserem eigenen Leben passiert. Und der Anschluss ist immer da, das miteinander verbinden, ja.
Und man muss vielleicht noch sagen, es sind ja, glaube ich, 8 Leute, die mitspielen.
Sechs.
Sechs Leute.
Sechs. Es gibt noch Helmut Mooshammer, Regine Zimmermann und Jade Pearl Baker und natürlich meine Kollegin Judy LaDivina und Icke.
Ja. I think Bastian's point of view, which in that matter we were very, very lucky, was to bring as much of us as possible. I remember the first meeting we had, it was like, this is the offer, but you need to understand that this is also your stories, so no one can play you like this. He really wanted to bring our personal autobiographies and basically show how much of similarities we have with those stories that everyone grew up on, and that's bigger than sexual orientation or the art form of drag. So I found it really magical. And again, we were very lucky to work with Bastian because he always kept the space for us to express, to offer, to be. Yeah. I think this conflict of how much you're going to share with people on stage is a thing that we all as performers have on a daily basis. For me, it was very clear that if I'm going to basically make my dream come true, if I'm going to a theater stage, there is no boundaries. I'm going all in or not at all. Like my mother always used to say, you cannot be half pregnant. It's either you're in or you're not. So in that matter,
right.
She's always right. So I decided, once I decided I'm going in, I went all in. It was hard at times. We had a lot of discussions with Bastian on certain scenes and certain points. But at the end, we made sure that it's very honest and reliable to the actual truth. And from that moment on, even though I had fears, from the very, I think the first rehearsal we had audience. Seeing them react to it, then you realize you're doing the right thing.
Aber erzähl mal, wenn du sagst, es war hart manchmal, was war jetzt für dich eine Grenze oder was war hart? When you say it was hard, what was hard? Where was the point where you said, okay, that might be a little too much?
It was hard in points, for example, when I talk about my coming out story. Or when I talk about people who are not necessarily me. I'm talking about my family or my friends. And then I'm thinking, wait, am I bringing them to the front of the stage? But at the end of the day, once I realized that I am telling the truth and there is a full story behind it, then it was much easier to do so. Because we all have the things we want to keep to ourselves and we all want to keep a very strong and defined vision of like, look at us, yeah, we're divine, yeah, we're big, yeah, we're grand. Yeah, yeah. Fabulous. But I think the magic of this piece is that we are all embracing our vulnerable moments allowing the audience to know the people behind the wigs and the makeup and the costumes. And that what makes it so relatable. Because you can see us, we're just like you.
Jerome, war das bei dir auch so? Hast du auch die gleiche Empfindung gehabt?
Also genau, wie Judith sagt, ich fand von Anfang an, Wahrheit siegt. Also wenn man die Wahrheit sagt, dann kann man nicht falsch liegen. Und ich fand es auch richtig schwer. Bestimmte Momente, wo Judy gesagt hat, her ma said, I'd rather hear your dad, war für mich... Ich hab gesagt, how to keep up, weißt du, how to keep, das war für mich so, es gab bei der ersten Lesung für mich ganz oft einen Moment, wo ich gesagt,
man muss euch kurz mal erklären, dass die Mutter von Judy gesagt hat, okay, als sie gehört hat, du bist schwul,
dass du lieber tot wärst und so. Und wie Judy darüber hinaus, über sich hinausgewachsen ist und jetzt ihre Papa, ihre Mama so reingeholt hat. Und dass die Mama jetzt sagt, so, highlight dein Auge ein bisschen mehr und dann hat sie ja shiny dresses gekauft und that's it, weißt du, take your mama to a drag show. Und das sind so wahre Momente. Also beim Lesen ist mir wirklich der Atem stecken geblieben, weil ich hatte Gott sei Dank so eine Mama, die mich immer verteidigt hat, die zwar nicht begeistert war von meiner Entwicklung, aber immerhin mich verteidigt hat vor anderen und sagt, das ist mein Kind und ist ein bisschen anders als die anderen, aber ist mein Kind. And no matter what, weißt du, so. Und was war noch die
Nein, ich habe danach gefragt, also wo jetzt für dich irgendwie so eine Grenze war, aber es ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zur nächsten Frage, und zwar, weil du erzählst ja in dem Stück auch von deinem Überfall, oder beziehungsweise, dass du überfallen wurdest vor ein paar Jahren. Da habe ich gedacht, das ist ja auch eine sehr intime Geschichte, die man ja auch nicht so ohne weiteres preisgibt. War das für dich eigentlich einfach oder war das ein...
Nee, das war eben das Tolle, an dem Bastian. Also der ist wirklich so ein ganz erfahrener Regisseur, ich würde fast schon sagen Psychologe, weil du merkst ja so, es gibt Momente immer wieder im Stück, ich meine, du machst das 11. Mal und ich glaube 7 Mal habe ich geheult und 3 Mal nicht. Und es ist einfach so ein verletzter Moment und wir haben das beim Proben, beim Lesen war alles okay und wenn du auf einmal wieder in dem Moment bist, in der Wahrhaftigkeit des Moments, dann übernehmen die Gefühle und die Verletzung kommt wieder hoch und dann kannst du das nicht unterdrücken und dann denkst du, was mache ich denn, wenn ich das auf der Bühne, da komme ich, weißt du, so das, ja, use it. Und wir können jetzt hier 20 Mal, 30 Mal proben, wenn du sagst, nee, ich kann es nicht, es nimmt mich emotional zu sehr mit. Und meine Idee war eben zu sagen, Bastian, aber es ist ja wichtig, dass man Leuten, weil ich war ja wirklich auch 2 Jahre lang eben depressiv Es gab niemanden, den ich fragen konnte, weil man redet über Tod, über Krankheit, über Depression, redet man nicht. Hat man nicht, geht man, weißt du, get over it. Morgen ist ein neuer Tag. Und eben in dieser Wahrhaftigkeit zu bleiben, hat mir eben Bastian dieses Moment gegeben, zu sagen, proben wir 20.000, 30.000 Mal. Und wenn du sagst, nee, dann streich mal die Szene. Und dann kamen eben ganz viele Leute, die gesagt haben, mein Papa hat auch einen Autounfall gehabt und seitdem ist er anders und da kann ich drüber reden. Und es ist wichtig, wenn man eine Bühne hat, dass man dann darüber redet, weil das bewirkt bei Leuten was. Eben dieses eigene Unwohlsein, wo sie sich in Bezug setzen, was Judy auch gesagt hat, also to relate to. Die können sich mit uns verbinden, weil sie sagen, ja, okay, habe ich auch bei meiner Oma, bei meinem Onkel, wie auch immer, die waren auch immer so anders nach dem Unfall, nach dem Überfall, whatever. Und wir haben alle so eine Momente und dass wir uns eben so verletzlich zeigen, ist eben auch die Stärke des Stücks. Und das verdankt mir wirklich dem Bastian, weil der uns diese Freiheit gegeben hat, es einerseits zu machen oder auch sein zu lassen. Und da war eben der überwiegende Anteil, weil ich bin ja immer der Meinung, Theater muss Leute happy machen. Da darf es kein Drama geben. Wenn ich aus dem Theater komme, möchte ich happy sein, was bei Judys Shows immer bin. Da die einfach, she's funny. Aber er sagt, nee, das ist aber so eine Wahrhaftigkeit und so eine Verletzlichkeit und das war eine Nummer, aber das Tolle eben an dem Bastian ist, als Regisseur, der weiß, wie man Menschen leitet und dahin bringt, dass sie Sachen, die man eigentlich immer der besten Freundin erzählt, loslässt und weiß, es fällt auf fruchtbaren Boden. Es ist nicht so, dass ich Leute, ich will niemanden runterziehen bei so einem Theaterabend. Ich sage, nee, das werden wir auch nicht. Wir werden zwischendrin lustige Momente haben. Regine wird dich was fragen, ganz wieder. Das ist eben die Großartigkeit vom großen Regisseur, der Leute so anleitet, dass man über sich selbst hinauswächst und Sachen sagt, die man nicht so gerne sagt als Image Girl und um seinen Schein zu wahren und so. Aber das ist eben das Tolle und ich glaube, das ist auch das, was Leute so berührt im Stück, ja.
Ja. Judy, ich würde dich gerne fragen, du erzählst ja auf der Bühne die Geschichte deines Coming-Outs, wo deine Mutter gesagt hat, also ich wünschte, mein Sohn wäre eher tot als schwul, was ja irgendwie unglaublich krass ist im Grunde genommen. War das für dich eigentlich auch so eine Art, so ein kathartisches Moment, dass du jetzt sagst, okay, da habe ich mich auch geöffnet und das war für mich dann gut?
I think my biggest problem with telling this story at the beginning, when we just read the first sketch of the script, I was not afraid of saying it, because that's the truth. That was the reaction I got from my mother when I came out. The one thing that was important to me, and then after talking and analyzing with Bastian, we reached into this format, how it's presented today on stage, that if I'm telling this, I want to tell the full story. Because when you hear, I came out and my mother told me I would rather hear you're dead, immediately it's like, oh my God, the amount of queer people, transsexual people, lesbian girls, non-binary and so on, who come out to their loved ones and hear sentence as this and similar is more than we all can imagine. I'm not unique. The only difference is that I chose to tell the story and I insisted on telling it fully because it took 16 years. But 16 years later, my mother buy me dresses today to my drag show. So what's more important? I can be on the point where I'm judging her for this sentence and say, I cannot believe she said it. And at the moment, it was painful as you can imagine. But I also understand that our generation has a responsibility to educate the uneducated generation. Because I'm sure my mother or any other parent or a friend who is rejecting someone they love based on their sexual orientation, it's not based on hate, it's based on ignorance. They want the best for them the way they see it. It's also on us to show them that we have the best, come closer, we're not gonna bite you unless you're gonna pay us well. So just join the ride and see that it's fun here. Like, I don't think ever in history a war or death was caused by queer people. We only dance.
Das ist wohl wahr. Ich würde gerne so ein kleines bisschen den Kreis weiten. Und zwar, weil ich habe ja gesagt, das ist ja auch so ein kleines bisschen auch so die Geschichte der Drag-Kultur. Ja, auch so ein bisschen auch, erzählt es ja auch. Ich habe mich gefragt, als ich das Stück gesehen habe, dass früher ja Drag so spießig war. Also ich habe dann auch so auf Marion Gordy gedacht. Ja. Also ja, ohne die jetzt zu beleidigen, das meine ich jetzt gar nicht. Aber es hatte so eine spießige Note. Ich würde euch gerne mal fragen, wie hat denn sich das aus eurer Sicht entwickelt? Ist das jetzt heute einfach offener, lockerer geworden? Wie siehst du das?
Also ganz ehrlich, ich merke bei den jungen Leuten, die Probleme, die ich hatte mit 58, die jetzt bin, zu meiner Zeit, als ich mit 27 angefangen habe, Drag zu machen, waren andere Moralvorstellungen. Die Kinder von heute, die 16, 20 sind, die kommen hierher und kennen das gar, also die kennen gar nicht die Probleme, wenn du, weißt du, so was Regina erzählt, ich wollte einen goldenen Anzug an, aber wann ziehe ich den denn mal an, weißt du, mir kaufen, weil der stand mir gut, diese Scham oder dieses, das passt nicht oder das macht man nicht, das haben Kinder von heute nicht mehr, das ist das Großartige, also was ich eben toll finde, dass die, da so eine Befreiung ist von, wo ist denn das Problem? Wenn du was machen willst, dann mach das doch einfach. Und das finde ich eben toll. Und dass ich trotzdem so in die Gefühlswelt und auch in die Moralvorstellung meiner Generation, weißt du, als ich 27 war, war die Welt eine andere. Da benahm man sich so und so, da verhielt man sich so und so. Und die Kinder von heute sind eben da viel freier und viel offener und aber trotzdem auch betroffen, weil sie denken so, oh, da musste man durch damals. Sag, ja, das war so die Moral. Ja?
Because of you and others of your generation, that basically you cleared the way.
Ah, thank you, love.
You made it possible.
Yes, I never thought about that. I just lived my life, you know?
Just like, I always say it in every single show, that our generation is very comfy in many ways because we don't have to handle a lot of things that few generations backwards had to handle. Like, come on, they have Grindr.
Yeah.
Like how easy it is to realize I'm sure you don't know. I will tell you all about it later. But just imagine how easy it is open your cell phone and realize how many people like you who are also gays around you at this moment. When I grew up and I realized, I didn't know even how to name it.
Yeah.
I was like, what is wrong with me?
Yes, right. Yeah.
But now you see much more examples, blah, blah, blah. But it's also a danger. Because we cannot rest on pretty. They have to, show respect, keep going, and realize that if you go out of Berlin, for example, 20 minutes to each direction, or out of any capital, you name it, Tel Aviv, London, Milan, and so on, it's not as acceptable, and it's not as celebrated. And even here in Berlin, we face lots of...
Ich wollte dich noch fragen... Wie ist das eigentlich so in der israelischen Gesellschaft, also mit der Drag-Kultur? Ist das heute auch mehr anerkannt als früher? How is it in Israeli society nowadays? Is it more accepted than it was like?
It's much more accepted. I think the revolution began in 1998 when Dana International won the Eurovision with Diva, the first transsexual person I have ever seen being celebrated. And this is kind of like revealed the hypocrisy of politicians and people of religious group who tell this is bad, this is bad. Because suddenly when a queer transsexual person brings an honor to the country, she was embraced and seen and celebrated. And that kind of breakthrough the way. And today you see much more gay, lesbian, bisexual representation in the news, in the media, even in commercials. So there is a process which makes me feel happy and optimistic, but the war is far from being over.
Und wie siehst du das? Es gibt ja auch so Beispiele wie RuPaul in USA. Also manches ist ja auch so total kommerziell.
I adore it. Now here's the thing. I was a big fan of RuPaul Drag Race when they started. I'm not watching it the last seasons, let's say. Because I don't find myself in it. Indeed, it became more commercial and more mainstream. But since when is a bad thing? Thank God for RuPaul to be more popular and mainstream. And I don't care how commercial it is. Because thanks to her, people are coming easily to see my show. What I do with it when they're in my surface, it's my responsibility. And I would love to be mainstream, but it doesn't mean I need to be tiki-taki. You can be mainstream and quality. At the end of the day, mainstream is not a bad word. It just means that you're able to touch and approach massive audience. And what's wrong with that? Because of her, when I, or anyone other of the drag queens I know, put event on Facebook and say drag show, much more people will click, I'm going. What you do with this once they arrive, don't be like her, be better.
Wow. I love you, Ma. I love you, Ma.
So, wie siehst du es? Es gibt ja, es gab ja auch diese Debatte um diese neue Drag Show mit Heidi Klum.
Ja.
Die läuft ja jetzt auch an. Wie siehst du es? Ist das, findest du das positiv, auch wenn das jetzt irgendwie sehr kommerziell und mainstreamig ist? Oder wie siehst du das?
Also ganz ehrlich, also auch ich liebe RuPaul, don't get me wrong. Weißt du, so you were cover girl, wir haben uns beide in Paris, wir haben sofort geklickt, wir sind Black Souls, the both of us. Aber natürlich mag ich nicht, wenn eine Schwester gegen eine andere antritt. Weil guck mal, man kann Obst mit Gemüse und nicht Fleisch vergleichen. Jede von uns ist unique in her style und I love every sister around me, no matter how horrible everybody else thinks they are, I love them.
Ja, vor allem, das muss ich noch unterbrechen, weil ja, das ist ja genau ja, das Ding, dass man da so ein, dass man da so einen Wettbewerb draus macht.
Ja,
ne?
Das ist eben nicht meine, weil guck mal, Heteros erwarten immer, dass wir uns die Perücken vom Kopf reißen und die Brüste anstechen und die Stöcke ansägen. Sagt, nee, macht ihr jetzt mal schön mit euren Schönheitswettbewerben. We are family and that's how I feel it, weißt du? Und egal, ob der Teide, wer auch immer macht, weißt du, dieses Jahr, weißt du, auch arriviert, aber ich mag das, und weißt du, wir müssen nicht kompetieren miteinander. Wir sind jede für sich unique, weißt du, eine Klasse und ein Universum, und wir haben alle unsere Sonnen um uns und das sind unsere Schwestern und wir sind keine Konkurrenten zueinander, also so geht das nicht. Und natürlich wollen die Heteros immer gerne, dass die andere aussticht, weil was siehst ja in allen Shows, geht es immer darum, wer ist schöner, wer ist besser, wenn lange Haare, wenn du schöner, dann denke ich, oh, I don't give a shit. We're human, we're sisters, we're family.
I agree, and I also think that it's also, like, I think my biggest fear when I started doing drag was from this, because all I heard about the drag scene is that you always need to bash on each other, mm-hmm, or the audience expect you to be evil and mean. And I remember from the very first show I did, I used to get at the beginning lots of people coming to me and be like, oh, you can be more nasty, you're a drag queen. Oh, you can be more shady, you're a drag queen. And I had a lot of thinking about it. And I think that at the end of the day, drag queens, performers who are impersonating women, impersonating females, why do we get on like the bitchy side? What's so bitchy? I think there is something which is very full of forgiveness and wisdom comfort within females in our society and womanhood ages ago. So this is what I wanted to bring to the table, and I'm super lucky that in Berlin, I can say 99% of the queens I've met were beyond helpful and kind and respectful, and that's the strength of our community. That's what should be out there. I get the competition part for a reality TV because that pays the bills. But at the end of the day, you know the rules of the game. You don't like it, don't play, create your own game.
Ich würde dich gerne nochmal fragen, ist jetzt vielleicht ein bisschen eine vereinfachte Frage, aber gibt es eigentlich für euch auch so Idole?
Honestly, I'm beyond inspired by so many strong, unapologetic, kind and vulnerable women around me. So I can go from the range of Maya Angelou to Michelle Obama to Beyonce, Madonna, and the most successful drag queen of all time, which is Britney Spears, no doubt. come on, tell me a name of another one who made more money out of lip sync than her, and I will, she's a great inspiration when it comes to business. Of course, my mother and my family and my grandmother. My grandmother had 10 kids. What's that if not an inspiration? 10 times she's been to labor. So those people are my audience. My audience is my constant inspiration. When I see them smile and cry, and as you said before, like, you thought that people come to theater, they need to laugh.
Be happy. Yeah.
And just be happy.
Yeah.
I see it differently. I see, like, a person who comes to a show of any kind should get, at the end of the day, a full range of emotions. They should cry, they should laugh, they should think about it, they should identify. So the audience always keeps me very, very inspired with their stories because I see myself in them and I allow them to see themselves in me. So that's a beautiful connection we're building.
Wie siehst du das?
Also genau so. Ich kann Judy nur zwischen, die kann es immer so toll umsetzen, die kann es immer so toll erklären, die kann es gar nicht so schön in Worte packen wie sie.
Aber hattest du irgendwie so ein, Idol ist so ein blödes Wort, aber so ein...
Die waren auf meinem Spiegel geklebt. Barbara Streisand, erste wegen der tollen Stimme. Boy George natürlich wegen Make-up, weil sie sagte, ja, keinen Jungen gehabt, der sich geschminkt hat. Und natürlich Hilary Knef wegen der tollen Texte, die Seelen berühren, aber eigentlich nicht kitschig sind. Weißt du, so musst du erstmal bringen, so tief zu sein, ohne kitsch zu sein. Und das finde ich bei dir halt toll. Inhalt bestimmt die Form.
Wohl wahr. Ja. Ich würde dich gerne nochmal fragen, und zwar, habt ihr eigentlich auch jetzt bei dem Stück jetzt auch Reaktionen vom Publikum, also wo ihr, also gut, man merkt ja am Applaus und so, aber wo ihr merkt irgendwie, was bei den Leuten ankommt, was die Leute dann mögen, habt ihr jetzt irgendwie da auch so einen Rücklauf bekommen?
I think most of the people are very surprised, because a lot of them are not expecting to see what they see. I can give you an example of my boyfriend, when he saw the premiere for the first time, he was like, it was amazing, but I expected something else, because you hear that there is a show about drag queens at Deutsches Theater and you're expecting to see Cirque du Soleil, nothing less. And then you get such an intimate view into our lives and into our dressing room. And I think that's the most consistent thing, because many people laugh from our jokes and think we have great acting skills or we can put our makeup right and we look amazing, and they are all right. But at the end of the day, what keeps the difference is that they get to know us. They get to know us as human beings. And this is so important on the political level even, because this is outside of our comfort zone. We're not in a gay bar. We're not in a gay party, in a queer safe space. We're in Deutsches Theater stage. It's a mainstream. It's an established institution of art, and that's our and theirs victory. Like, Deutsches Theater deserves a big round of applause for allowing us to do it. So when we get into these audiences, and you can see all kinds of ages, and like today I think we had a range of ages from 7 to 87. And at the end of the day, they all realize that we're human beings. And that is the most important thing. That is the most important story to tell. Because someone sitting in this audience could be a mother of a gay child, and suddenly she can know what her protection might do to her son. Some of those members of the audience could be a transsexual woman, and suddenly they see themselves represented. So they realize, oh, I'm not alone. I don't need to figure it all out. I can be it. I can do it. So I think bringing that super glam as a contrast to how naked we all are at the end of the day, because I think that was a sentence that was in one of the scenes that drop off, that when you're on stage in drag with all the makeup and all the glitter and the massive hair, it's the one moment of the day that you feel the most naked. When the light is on, it's like, that's it, you're exposed. Maybe my body is different, but my soul is out there.
Same, yeah.
So that communication with the audience is very unique, because we're playing ourselves at the end of the day. No one wrote our story.
War das bei dir eigentlich auch so, dass da, also es ist ja auch, glaube ich, das erste Mal, dass das jetzt so, dass du auf so einer großen Bühne dich so exponierst?
Ja. Ne? Nee, das Tolle ist, was ich eben auch so als Feedback bekomme von ganz vielen Leuten, die sich erst nicht trauen, mich anzusprechen und dann es doch tun, dass die so verschiedene Einsichten kriegen. Also zum Beispiel Regine sagt ja am Ende so, ihr seid queer, schwul und da, und ich bin eine Frau mit 45, da hat man es auch nicht so leicht. Say it, weißt du? Und eben, dass sie sich nicht trauten, einen Anzug anzuziehen, weil sie denkt, wozu soll ich den tragen? So bestimmte Sachen, und da kennen sich eben viele in den Zuschauern wieder, die entweder Nachbarn haben, den sie irgendwie so belächelt haben, naja, in der Entwicklung stecken geblieben. Und dass es eben ein langer, steiniger Weg ist, um zu sich selbst zu finden, die Selbstakzeptanz zu haben. Und das sehen die Zuschauer genauso. Dass die, also mich haben öfters mal so Frauen angesprochen und gesagt, Also zum Beispiel diese Stelle, dass du eben als Mann verkleidet zum Büro gegangen bist und sagst, ja, ich war der Meinung, ich bin ein Männerkörper, ich muss einen Mann repräsentieren, ich muss jetzt die Männerrolle. Und war mein Bedürfnis und war mein Bestreben und war meine innerste Überzeugung. Und weil ich so auf Männer so, was es damals gab in den 70er, 80er Jahren, weil alle so Lederhosen mit Mustache, ich so was wirklich. Und weißt du, Frauenhaut war viel weicher. Und das wäre meine Nummer gewesen, wenn ich weiß, in dem Moment. Aber irgendwann muss man eben sich selber erkennen, im wahrsten Sinne des Wortes. Steht schon in der Bibel, sie erkannten sich. Heißt, man erkennt dann Gegenüber mit allen Schwächen, mit allen Fehlern und akzeptiert das Gegenüber so, wie es ist. Und das musst du erstmal mit dir selber machen, weißt du, zu sagen, okay, das ist jetzt, Alter, du bist ein Mädchen. Das war eine Nummer. Das hat mir wirklich, das hat mich 3 Tage halt geheult. Weil alle anderen Jungs hatten Kreuze, hatten Muskeln. Ich so, okay, keine Muskelgruppen, was wird denn aus mir? Ja, und das ist eine Nummer. Weißt du, die Erkenntnis, das will man nicht. Man will nicht erkennen, dass man schwul ist. Man will nicht erkennen, dass man Lesbe ist oder ein Transmann oder, weißt du, das will man nicht. Aber ich meine, du weißt doch hier, die Caitlyn Jenner, ich meine, 65 oder 62 ist der Olympionik Bruce Jenner endlich zu der Frau geworden, die eigentlich immer war, aber natürlich nicht sein konnte, weil im Außen muss ja halt diesen Muskelmann spielen und das ist eine Nummer. Das ist ein Weg.
Man muss vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, dass das Stück aber auch total witzig auch ist. Also ich meine, ja. Wir haben jetzt irgendwie so die Probleme jetzt so gewälzt. So, ja. Muss irgendwie sagen, es ist aber wirklich auch so total entertaining und auch witzig.
Wie
und
Hexe. Meine Hexe?
Also es ist jetzt, weil es kommt jetzt so rüber. Also natürlich ist ja. Es auch traurig, aber es ist einfach auch sehr beeindruckend.
Absolutely. I think like when we talk about it now, then it's easier again to go into our personal parts. But if you take the whole piece as it stands, it's beyond funny and entertaining. I think the biggest compliments I get personally from people is about the Mehexa scene, which is something, again, thank you, Bastian, because I never imagined I can do that, like 4 minutes of live lip sync. And it's really like, for me, it's, I claim my crown as a lip sync queen.
Yes.
And I prove that I deserve it.
Yes.
I don't think it would be possible without Regina and her amazing voice and our beautiful connection. And if you really listen closely, most of the time people are loudly, happily, freely laughing. And at the end of the day, laugh is a form of release, of relief. Like you're free to do so. You would not laugh in a place where you feel uncomfortable or not welcomed. So from the very first scene until the very last moment, people are laughing. And for us, it's like every little giggle and every bit of applause. People are still hesitating sometimes because it's theater.
Yeah.
So we have to be super polite. But if you're listening and you're going to buy a ticket to a show, here you can do it. This is the place to laugh loud and to clap as much as you can.
Ja, wie unterhaltsam das Stück sieht man ja auch daran, dass das ist ja auch eine Silvestershow geben wird, habe ich nicht gelesen.
Ja, wir feiern Silvester zusammen mit der Familie.
Also vielleicht nochmal so der Tipp, ist eine schöne Art und Weise, Silvester zu verbringen am 31.12. Julie Ladwina und Jerome Castell, Dankeschön für eure Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt müssen wir noch hinweisen, dass man Julie Ladwina aber auch außerhalb des deutschen Theaters sehen kann. Du hast erzählt im Silver Future.
I'm performing twice a month at Silver Future, every second and last Monday. And you can find me every single Wednesday, no matter what, at Zum Schmutzigen Hobby. The easiest way to follow me, because literally I'm everywhere and I'm just beginning, is to follow me on Instagram. It's Judy Ladivina. You'll never be the same again.
Und das ist ja ein großes Versprechen. Das ist ein großes Versprechen. Ja, euch beiden nochmal vielen Dank. Das Stück ist wirklich sehr, sehr schön. Also geht hin, also wenn ihr Silvester nicht schafft, dann gibt es auch noch weitere Termine dann im Januar.
Silvester, we have a special after show.
Ja,
genau, das ist natürlich auch ein guter Gelegenheit. Genau. Ja, das war's mit der neuen Folge von Queers Berlin. Ihr könnt uns auch folgen auf Facebook, da gibt es auch Infos zu Gästen und neuen Folgen. Das war die Folge mit Judy Ladwina und Jerome Castell über Ugly Duckling, ein wirklich sehr schönes Stück im deutschen Theater über die Drag-Kultur, sage ich jetzt mal so. Vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss!
Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.